Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die gleiche Sprache zu sprechen, heißt nicht unbedingt, sich zu verstehen. Das zeigt alleine schon die lange Geschichte der Missverständnisse zwischen Männern und Frauen. Gefährlich kann Sprache auch sein, vor allem im Netz macht sich diese Dynamik bemerkbar. Deswegen sprechen wir heute über Sprache, über den neuen Duden, über Hasssprache und über Musik, die, um es ein bisschen pathetisch zu sagen, vielleicht sogar eine Universalsprache ist. Früher traf man sich zum Musizieren, zum Reden und Diskutieren, zum Amüsieren im Salon. In den berühmten Gesellschaftsräumen von zum Beispiel Madame de Stael oder Rahel Farnhagen trafen sich Literaten, Intellektuelle und schillernde Persönlichkeiten. Die Vorstellung, das Internet mit seinen Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten könnte so etwas wie ein moderner Salon sein, ein Raum für das gesellschaftliche Miteinander. Diese Vorstellung hat sich so leider nicht erfüllt. Gerade die sogenannten sozialen Plattformen erweisen sich immer wieder als unsozial, mit schnellen Empörungsspiralen, Fake News und Hate Speech. Die Sprachwissenschaftlerin Tatjana Schäffler setzt sich mit dieser Sprache im digitalen Raum wissenschaftlich auseinander. An der Ruhr-Universität Bochum bekleidet sie seit kurzem die wahrscheinlich weltweit erste Professur für digitale forensische Linguistik. Ich habe sie heute Nachmittag gefragt, wie groß das Feld der kriminellen Sprache im digitalen Raum eigentlich ist, ob es überhaupt überschaubar ist.
Ich glaube, dass es zurzeit sehr schwer überschaubar ist, weil eben viel von, gerade von der kriminellen Sprache oder überhaupt von diesen negativen Kommunikationspraktiken nicht unbedingt im Offenen stattfindet, in den Räumen, die wir vielleicht auch gut kennen, sondern viel davon auch versteckt stattfindet in geschlossenen Gruppen und Foren. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht klar, wie viel davon überhaupt existiert und wer dort alles agiert.
Aber wie kommen Sie dieser Sprache denn dann auf die Fährte?
Das ist schwierig. Also wir schauen natürlich bis jetzt erstmal die Sachen an, die tatsächlich im Offenen auch stattfinden. Da gibt es ja auch genügend beleidigende Sprache zum Beispiel oder Desinformation, die eben dann auch viele Menschen erreichen. Also die in Twitter, in Facebook, in anderen offenen Medien stattfinden, in Kommentarspalten. Das ist natürlich auch wichtig, sich das zuerst anzuschauen. Aber zum Beispiel im Bereich von Hate Speech versuchen wir jetzt auch in andere Medien zu schauen, die vielleicht nicht so öffentlich bekannt sind oder wo auch ein bisschen andere Interaktion stattfindet, zum Beispiel Telegram-Kanäle. Dort sind eben viele Personen auch anonym unterwegs und man findet dort eher diese beleidigende Sprache.
Jetzt ist es ja so, dass es durchaus schon Versuche gibt, Filter zu bauen, die Hate Speech zum Beispiel aufspüren. Das Problem ist ja aber, dass Sprache eigentlich nie eindeutig ist und außerdem dynamisch. Es gibt immer wieder neue Wortschöpfungen, die ja dann auch manchmal so ein Eigenleben führen. Wie kann man da überhaupt Regeln für die Erkennung aufstellen?
Ja, ich glaube deswegen auch, dass mit den Filtern das sicherlich nicht getan ist und dass unsere automatischen Methoden, die wir entwickeln können, immer nur unterstützend wirken können. Das heißt, wir versuchen natürlich datengestützt zu arbeiten, also in der Computerlinguistik. Wenn wir Sprache mit Computern verarbeiten, arbeiten wir sehr viel mit großen Korpora, großen Datenmengen, die wir sammeln, wo wir dann erstmal manuell tatsächlich durchgehen und sagen, ja, das war jetzt Hate Speech und das nicht. Und dann basierend darauf maschinelle Lernverfahren trainieren, die dann Voraussagen für neue Daten machen können. Diese Verfahren sind eben auf Daten trainiert, die tatsächlich aus den sozialen Medien stammen. Das heißt, die sich dann auch in gewisser Weise anpassen können an neue Ausdrucksweisen. Also wir müssen da nicht mit einer festen Liste von Schimpfwörtern herangehen, sondern können uns eben auch anpassen, wenn wir wieder neue Daten sammeln. Aber es stimmt, man hinkt immer einen Schritt hinterher sozusagen. Die Sprache entwickelt sich weiter und Menschen sind eben auch sehr kreativ damit.
Nehmen wir doch mal den Fall Donald Trump, der seit den Wahlen in den USA immer wieder behauptet hat, die Wahl wäre gestohlen worden und vor wenigen Tagen seine Anhänger auch dazu aufgefordert hat, zum Kapitol zu gehen. Wir wissen alle, wie das endete. Was bedeutet das konkret für Ihre Forschung? Was können Sie daraus lernen?
Also gerade die Daten von Donald Trump sind sehr interessant für die wissenschaftliche Forschung und es wäre super toll, wenn Twitter diese auch herausgeben würde. Aber dort wäre es eben sehr interessant, weil gerade diese Sprache von Donald Trump zum Beispiel, die ist eben teilweise auch recht subtil. Da gibt es zwar Hinweise vielleicht auf Desinformation oder auch auf Hassrede, aber diese ist nicht immer offensichtlich. Da muss man schon den richtigen Kontext kennen, um die zu verstehen. Und deswegen ist es für unsere Forschung sehr wichtig, auch solche Daten zu bekommen, die wir analysieren können und an der wir dann unsere Methoden weiterentwickeln können.
Wenn man sich Sprache im Netz anschaut, dann geht es ja nicht immer nur um Kriminelles. Mich würde schon noch interessieren, wie stark hat sich eigentlich unsere Sprache in Wechselwirkung mit einem bestimmten Sprachgebrauch im Netz verändert?
Das kann ich jetzt gar nicht quantifizieren, wie stark, aber das findet auf jeden Fall statt. Also eine Sache, die natürlich jeder kennt, sind zum Beispiel Emojis, die aus dem rein digitalen Bereich eben auch Einzug jetzt finden in gedruckte Medien, zum Beispiel auf Plakaten, auf Schildern habe ich das schon gesehen, an Läden, wo Abstandsregeln kommuniziert werden mit Emojis zum Beispiel, aber auch andere vielleicht Redewendungen, andere sprachliche Phänomene, die aus den sozialen Medien dann auch in den täglichen Sprachgebrauch wandern.
Also wird die Sprache reicher dadurch oder einfach nur anders?
Als Sprachwissenschaftlerin, die sich gerne mit den digitalen Medien beschäftigt, würde ich schon sagen, reicher. Also es gibt eben mehr Möglichkeiten vielleicht, sich auszudrücken. Ja, wir finden dann neue Mittel, die irgendeine Lücke, die es im Kommunikationsbereich gegeben hat, dann füllen. Wie zum Beispiel diese Emojis. Die sind ja deswegen so gern genutzt, weil sie anscheinend irgendeinen Bedarf füllen. Und wir haben dann eben mehr Möglichkeiten, wie wir uns ausdrücken können, vielleicht auch im nicht-digitalen Raum.
Die Sprachwissenschaftlerin Tatjana Schäffler über unter anderem Hate Speech im Netz und wie man dagegen wirken kann.